Und ich lese uns nun den Predigttext. Den finden wir im Lukas-Evangelium, also in dem Bericht, den Lukas vom Leben von Jesus aufgeschrieben hat, in Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Jesus von Nazareth kommt vorbei«, erklärte man ihm. Da rief er, »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, »Was möchtest du von mir?« »Herr«, antwortete er, »ich möchte sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet.« Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ist das nicht eine herrliche Geschichte? Da sitzt ein armer Bettler am Wegesrand, schreit sich die Lunge aus dem Leib zu Jesus und der stottert, hört ihn zu und heilt ihn sofort. Und der Mann kann sehen. Kannst du dir das vorstellen, wie das ist? Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, wie es ist, blind zu sein. Versuch das mal einen Moment, mach mal die Augen zu. Und überlegen dann, was du hier von diesem Raum mitbekommst, mit geschlossenen Augen. Das ist natürlich nicht wie blind sein. Aber stell dir mal vor, du bist immer so, hast immer nur deine Augenlider vor Augen und nichts anderes. Da braucht man wirklich Heilung. Wir haben jetzt gerade die Geschichte sehr schön vorgelesen gehört. Und es gibt die gleiche Geschichte auch in Matthäus 20 und in Markus 10. Und wir kriegen bei Markus noch ein bisschen extra Informationen, denn er hat auch den Namen des Blinden für uns. Der heißt nämlich Bartimäus. Das ist die gleiche Geschichte, leichte Abweichungen, aber im Prinzip das Gleiche. Und wir wissen, das haben wir letzte Woche und die Woche vorher auch schon gehört, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er will in Jerusalem sein Werk vollenden. Er ist nämlich gekommen in diese Welt, um zu sterben. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Und sterben kann er nur in Jerusalem. Das war übrigens auch der Grund, dass er bei all diesen verschiedenen Situationen, die er erlebt hat, wo sie ihn steinigen wollten, wo sie ihn in den Abgrund stürzen wollten, er ist total ruhig geblieben. Auf dem Meer, im Sturm. Er wusste, das hier ist nicht Jerusalem. Hier kann ich nicht sterben. Und hier ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Und seine Jünger, die haben jetzt schon 3 Jahre lang von Jesus gehört, was seine Aufgabe ist. Die haben seine ganzen Wunder gesehen, die haben seine Geschichten gehört. Aber sie verstehen ihn nicht. Sie warten immer noch darauf, dass der Messias offenbart wird, der jetzt die weltliche Macht an sich reißt. Und das, obwohl Petrus kurz vorher eine Erleuchtung vom Heiligen Geist gehabt hat, als Jesus die Jünger gefragt hatte, für wen haltet ihr mich dann eigentlich? Und dann hat Petrus gesagt, du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus ihm, das kann dir nur der Heilige Geist gezeigt haben. von Menschen kannst du das nicht wissen. Also Petrus hatte schon mal so einen Erleuchtungsmoment, aber da ist im Moment nichts von zu sehen. Denn direkt vor diesem Heilungswunder, wir haben vorhin bei Vers 35 angefangen, kurz vorher hat Jesus ihm nochmal erklärt, was in Jerusalem sein wird. Dass er dort gefoltert werden wird und dass er dort ans Kreuz genagelt wird, dass er sterben muss, aber dass er auch aufersteht. Jesus hat ihm alles nochmal gesagt, was passieren wird. Und dann lesen wir in Vers 34, die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Also ihre Augen des Herzens waren total verschlossen. Jesus hat die ganze Zeit geredet und sie sind ihm auch nachgefolgt, weil sie gemerkt haben, da ist etwas. Das hat Petrus ja auch gesagt, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Aber sie waren noch nicht durchgedrungen. Jetzt in dem Predigtext geht es damit los, Jesus kommt in die Nähe von Jericho an. Und dort sitzt dieser arme Blinder Bartimäus am Wegesrand und er bettelt. Der Bartimäus, der sitzt nicht nur am Rande des Weges, er sitzt auch am Rande der Gesellschaft. Blind sein ist ja heute auch noch schrecklich. Ich bin froh, dass ich einigermaßen sehen kann. Aber damals war es noch viel schlimmer. Da gab es keine Heilung, da gab es keine OPs, da gab es auch keine Brillen. Wenn man so schlechte Augen hatte, so wie ich sie gehabt habe vor meiner OP, also man hat von der Welt fast gar nichts gesehen. Das war also damals so ein viel Schlimmeres los als heute. Allerdings hatte Gott auch damals schon für Menschen gesorgt, die blind waren. Im Gesetz hat er nämlich geschrieben, 5. Mose 27, verflucht ist, wer einen Blinden auf den falschen Weg führt. Also da hat Gott schon eine deutliche Warnung ausgesprochen. Lass dich nicht verführen, die Hilflosigkeit eines Menschen auszunutzen. Und in 3. Mose 19 steht es auch über die Tauben zusätzlich noch. Einen Tauben sollst du nicht schmähen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin Jahwe. Also Gott hat schon gesehen, was mit diesen Menschen ist, dass die Blinden arm dran sind, auch die Tauben arm dran sind. Die kriegen sehr viel in dieser Welt nicht mit. Aber hat zu den Menschen, die gesund sind, gesagt, hütet euch, dass ihr diesen Menschen irgendetwas antut. Also es war so, dass die frommen Juden nicht einfach an einem Blinden vorbeigehen konnten oder ihnen irgendetwas antun konnten. Sie hatten also schon einen gewissen Schutz. Und dort, wo Bartimäus sitzt, am Rande des Weges zu Jericho, das war an sich auch ein ganz guter Platz. Also wie man hier in Hamburg vielleicht an der Mönckebergstraße einen ganz guten Platz hat, weil da viele Leute vorbeikommen. Das ist der Weg, der ging nicht nur nach Jericho, der ging weiter nach Jerusalem. Und da kamen mehrmals im Jahr kamen da viele Pilger vorbei, die in Jerusalem die Feste feiern wollten oder opfern wollten. Und von daher war da immer genügend Publikum, sodass dann auch ausreichend gebettelt werden konnte mit Erfolg. Also der Platz war ganz gut. Und Menschen, die pilgerten, die hatten schon die Gewohnheit, armen Menschen auch was abzugeben. Also Spenden gehörte zum Brauch. Und außerdem war Jericho, die Palmenstadt genannt wurde, ziemlich reich. Das muss wohl ein tolles Klima dort gewesen sein. Und viele Leute, die es sich leisten konnten, viele Pharisäer und Priester und auch andere reiche Kaufleute sind dahin gezogen, wegen des Klimas und wegen der tollen Pflanzen, die da wuchsen. Und der Historiker Josephus, der kurz nach Jesus gelebt hat, der hat die Stadt wegen seiner vielen tollen Pflanzen sogar göttlich genannt. Also es muss ein schöner Ort gewesen sein. Nur von dieser ganzen Schönheit hatte Bartimäus ja nichts. Er hatte nur was davon, dass viele Leute dahin kamen. Also er sitzt da. Dann lesen wir, er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Also der Blinde konnte nur hören, musste also nachfragen, was los ist, konnte nicht selbst irgendetwas beobachten. Was war das für eine Unruhe? Waren das vielleicht schon erste Pilger, die auf dem Weg waren nach Jerusalem, weil das Pessach hier anstand? Er wusste es nicht, er musste fragen. Und die Antwort ist sehr knapp. Jesus von Nazareth kommt vorbei. Und was lesen wir daraus? Das heißt doch, dass Jesus von Nazareth schon sehr bekannt gewesen sein muss. Sie brauchten den blinden Bettler nicht zu erklären, wer das ist, der da kommt. Jeder wusste, das ist Jesus. Und die wussten, dass er viele Wunder getan hat. Der Zusatz von Nazareth, da hat dann noch für jüdische Ohren drei Bedeutungen. Das würde ich nur ganz kurz sagen. Also ich mag gerne so diese verschiedenen Wortbedeutungen. Und ich will da kurz mal was von weitergeben. Das ist nämlich Nazoraios von Nazareth. Das ist einfach, er kommt aus dem Ort. Und dann hört sich das ein bisschen an wie Naziraios. Also wenn ich das Wort falsch gesagt hätte, hätte wahrscheinlich keiner von euch gehört. Also außer diejenigen, die vielleicht Griechisch können. Aber das sind nicht so viele, denke ich mal. Das hört sich ähnlich an wie Naziraios. Und das bedeutet der Nazarener oder Gottgeweihter. Das ist also schon was ganz Besonderes. Und dieses Wort, das hat seinen Stamm Nezer. Und dieses Wort Nezer, das kommt in Jesaja 11,1 vor. Also kommt an mehreren Stellen vor, aber da das erste Mal. Und dort wird der Messias Jesus angekündigt als eine Wurzel aus dem Stamm Jesse. Kennen wir alle die Geschichte, wo die Prophezeiung ist, dass Jesus aus dem Stamme Davids kommt. Und nun ist die Reaktion des Bartimäus sehr erstaunlich. Er ruft nicht einfach, Jesus, Jesus, hilf mir doch, wie schon so oft gerufen wurde. Nein, er ruft, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und wieso ist das erstaunlich? Ich finde es eigentlich völlig logisch, dass der Blinde, der verzweifelt ist, natürlich, welcher Blinde sollte nicht verzweifelt sein, der hört, dass da ein Wunderheiler vorbeikommt und ruft natürlich, komm her zu mir, ich brauche dich. Er will geheilt werden. Also die Bitte selbst ist total nachvollziehbar, finde ich. Der Blinde braucht Erbarmen. Aber die Anrede ist besonders. Er sagt, Jesus, Sohn Davids. Und diese Bezeichnung, Sohn Davids, das ist für alle Juden ganz eindeutig eine messianische Bezeichnung. Also wir sind da nicht aus diesem Kulturkreis, deswegen muss man das erklären. In der Zeit haben die Pharisäer immer davon gesprochen, wenn der Messias kommt, das ist der Sohn Davids. Das war geläufig, das wussten alle Leute. Der Messias ist der Sohn Davids. Und wenn jetzt da so ein blinder Bettler plötzlich ruft, du Sohn Davids, dann ist das schon ganz erstaunlich. Woher weiß der Mann das? Es wird klar, dass dieser Blinde der Einzige ist, der sehend ist. Die Augen seines Herzens, die wurden schon von Gott geöffnet, sodass er wusste, Jesus ist nicht nur einfach ein Wunderheiler, Jesus ist der Sohn Davids, der Messias. Die Jünger hatten es nach all den Jahren nicht verstanden. Die hohen Priester und Pharisäer, die wollten es nicht verstehen. Die hatten eine andere Vorstellung vom Messias und daran haben sie festgehalten. Da konnte Jesus tun, was er wollte. Diese Vorstellung war unzerrütterlich. Ja gut, ihr wisst, was ich meine. Konnte nicht zerrüttet werden. So. Aber dieser arme Bettler, der hatte von Gott schon vorher, bevor seine Augen aufgetan wurden, hatte er im Herzen die Wahrheit gehört. Das ist der Messias. Und Bartimäus ist im Lukas-Evangelium bisher der Einzige und der Erste, der diese Bezeichnung für Jesus benutzt. Es war eine ganz bekannte Bezeichnung. Später wird sie auch noch häufiger benutzt. Wenn Jesus dann in Jerusalem einzieht, dann schreit das ganze Volk das. Aber er war der Erste. Und bei Matthäus gibt es auch nur ganz wenige Stellen davon. Es ist einmal, sind auch mehrere Blinde, die diesen Titel für Jesus benutzen. Und das finde ich interessant. Die Leute, die außen nicht sehen können, die haben scheinbar im Herzen mehr von Jesus gesehen. Die haben erkannt, Jesus ist der Messias. Und ich kenne wahrscheinlich auch die Geschichte von der Kanaaniterin, die eine besessene Tochter hat und die auf Jesus zugeht und sagt, heile doch bitte meine Tochter. Auch die spricht Jesus an mit, du Sohn Davids. Auch sie, die gar nicht zum Volk der Israeliten gehörte, hat das erkannt und spricht Jesus so an. Also immer die Menschen am Rande der Gesellschaft, die waren offener für Gottes Reden. Oder die Menschen, die in großer Not waren. Der Blinde wird ja, der lässt sich vom Volk nicht davon abhalten zu rufen. Wir lesen, die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wahrscheinlich hatten die Leute gar nichts dagegen, dass er Sohn Davids gesagt hatte. Aber es war üblich, wenn so ein Rabbi, der Jesus ja auch war, mit Menschen unterwegs gepilgert ist, dann hat er gelehrt. Und die Leute fanden seine Lehre so spannend, dass sie nicht gestört werden wollten, nur für so eine schnöde Heilung. Was soll dieser blinde Bettler uns da stören? Wir hören gerade was Interessantes. Halt doch deinen Mund. Jesus erzählt uns gerade was Wichtiges. Ich denke, dass das dahinter steckt. Die wollten weiter mit Jesus zusammen sein. Aber der Bettler, dem stört es nicht. Der ruft einfach weiter. Ich brauche Hilfe, egal was ihr sagt. Der ist beharrlich. Und es lohnt sich für ihn. Denn wir lesen, Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Und als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Obwohl Jesus gerade lehrt, mit einer großen Gruppe von Pilgern unterwegs ist. Er ist unterwegs zu seinem Endziel, Jerusalem. Er steht kurz davor, sein Leben zu geben, für uns alle. Und trotzdem hat er in dem Moment stehen und Zeit und lässt den Blinden zu sich holen. Und meine Frage an mich und an dich ist, wo bist du so beharrlich wie dieser Blinde? Wo bin ich so beharrlich? Ihr wisst ja um meine Augenprobleme. Und es ist immer noch nicht ganz geheilt. Ich habe in letzter Zeit häufig daran gedacht, wie ist das mit meinen Augen? Der Blinde wird spontan geheilt. Und ich habe schon oft gebetet. Und na gut, ich kann sehen, ich bin ja nicht blind. Aber auch mit der neuen Brille, es ist nicht optimal. Ich sehe euch immer noch ein bisschen verschwommen, wenn ich meinen Kopf bewege. Also, da frage ich mich, was ist da los mit mir? Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht. Ich bin ganz sicher, dass ihr diese Erfahrung schon gemacht habt. Du betest und es passiert nichts. Was tun wir damit? Es ist toll, so eine Geschichte zu lesen. Und jeder von uns glaubt wahrscheinlich, dass Jesus auch heute noch solche Wunder tun kann. Das ist ja einfach so. Wir haben es auch oft erlebt. Ich erzähle nachher auch noch von einem. Aber manchmal ist es die Frage, habe ich genug Glauben gehabt? Aber dann denke ich immer wieder, ja, auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ich habe mich über viele Jahre immer selbst verdammt dafür, dass ich nicht genügend Glaube hatte. Gebete für mich selbst oder Gebete für andere. Bis ich irgendeines Tages gelernt habe, da sind mir die Augen, die inneren Augen aufgegangen, Glaube kann man nicht erpressen. Natürlich kann man beharrlich beten. Und Jesus fordert uns dazu auf, beharrlich zu beten. Und dennoch ist es an Gott, uns den Glauben zu schenken. Wir können den nicht aus uns herauspressen. Das geht nicht. Und so sind wir immer auf Gottes Gnade angewiesen. Und das ist letztlich das Schönste, was wir haben. Gottes Gnade, die trägt uns nämlich immer durch. Die trägt uns auch durch nicht erhörte Gebete durch. Also ich kenne das von mir, nicht erhörte Gebete von meiner Frau, von Freunden. Natürlich ist das blöd. Natürlich will jeder von uns, wenn er betet, dass das passiert, was man gerade gebetet hat. Aber wenn es nicht passiert, ist Gott da und er trägt uns. Und es ist so wichtig, dass wir da nicht nachlassen, auf Gott zu schauen und ihm weiterhin vertrauen und sagen, Herr, du wirst deine Gründe haben. Und wenn irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist, dann zeig mir das, dass ich zu dir kommen kann, um dir das zu bringen. Glaube ist einerseits total einfach, so wie dieser Blinde, der war einfach voller Vertrauen. Der hat sich von nichts aufhalten lassen, hat einfach gerufen, Jesus, hilf mir. Und andererseits ist es auch ein Geheimnis. Ein Geheimnis von Gottes Gnade. Der Blinde kommt zu Jesus und Jesus möchte dann nochmal, dass er sein Anliegen selbst formuliert. Das ist eigentlich merkwürdig, dass Jesus fragt, was willst du von mir? Müsste doch eigentlich klar sein, wenn ein Blinder zu Jesus kommt, müsste er doch eigentlich wissen, dass der geheilt werden will und nicht wegen irgendeiner Fußkrankheit zu ihm kommt. Aber Jesus möchte, dass der Blinde klar formuliert. Er hat gesagt, ich brauche Erbarmen. Das war das Einzige. Herr, hab Erbarmen mit mir. Aber Jesus will, dass er sein Anliegen klar formuliert. Und dann sagt er, ich will sehen können. Ich möchte sehen können. Sein inneres Auge war schon klar. Aber er möchte auch, dass seine äußeren Augen geheilt werden würden. Er vertraute Jesus voll und ganz, dass er dieses Wunder vollbringen kann. Deswegen war er auch so beharrlich. Und dass er die Barmherzigkeit hat, es zu tun. Das lesen wir auch bei Matthäus. Als der Blinde das zu Jesus sagt, dass ich sehen möchte, das steht bei Matthäus, da ergriff Jesus tiefes Mitgefühl. Und das lesen wir ja mehrere Male in den Evangelien. Das rührt mich immer so an. Jesus, der Sohn Gottes, der alles kann, der Herrscher ist über das ganze Universum, der steht da vor einem ganz schlichten Menschen und ihn ergreift tiefes Mitgefühl. Das ist unser Gott. Das ist nicht ein mächtiger König, der mit Paraden und Trompeten und Pauken durch die Lande zieht. Das ist ein persönlicher Gott. Der sieht den Menschen, der sieht die Not des Menschen und es ergreift ihn tiefes Mitgefühl. Und da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Also Jesus bestätigt den Glauben des Blinden, der beharrlich weitergerufen und geschrien hat, und er zeigt seine Barmherzigkeit. Und hier wird auch wieder eine Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt, wo für die Zeit des Messias gesagt wird, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Jesus tut das, was von ihm vorhergesagt wurde im Alten Testament. Dieses stammt aus Jesaja 35, aber das steht an vielen Stellen. Dass Blinde geheilt werden und ganz andere Menschen werden noch geheilt. Für diesen Blinden bedeutet die Heilung ein Neuanfang in dreierlei Hinsicht. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Der Blinde kann ab sofort wieder alles in der Welt sehen. Er ist nicht mehr davon abhängig, dass er betteln muss. Er kann jetzt wieder ganz normal arbeiten gehen und Geld verdienen. Dann fängt er sofort an, Jesus nachzufolgen. Das ist auch ein Wunder. Das Wunder der geöffneten Augen, das ist sehr groß. Aber das Wunder, dass er anfängt, Jesus nachzufolgen, das ist auch ein großes Wunder. Wir haben ja letzte Woche von Dominik gehört, der hatte Jesus 10 Aussätzige geheilt. Und nur einer von den 10 ist zurückgekommen, um Gott zu danken. Die anderen 9 sind Jesus nicht nachgefolgt. Die haben die Heilung angenommen und sind dann mit ihrem alten Leben weitergegangen. Der Blinde bleibt bei Jesus. Er fängt ein neues Leben an. Das Alte ist vorbei, siehe, Neues ist geworden. Er hat ein neues Leben, das will er mit Jesus tun. Und der Geheilte kann jetzt Gott loben und preisen. Ich denke, das war vorher wahrscheinlich etwas eingeschränkt. Ich glaube, wenn man blind ist, vor allem wenn man nicht blind geboren ist, das war er ja nicht, weil er sagt, ich möchte wiedersehen. Wenn er, ja, das steht hier nicht, ich weiß nicht, ob der Text ist, das steht bei Matthäus, dass er wiedersehen möchte. Also er war nicht blind geboren, sondern er ist irgendwann blind geworden. Und ich denke, dass es dann tatsächlich etwas schwierig ist, Gott zu loben regelmäßig, weil diese Blindheit schon eine enorme Last für das Leben ist. Aber hier, wo er geheilt ist, da kann er Gott loben und preisen mit seinem ganzen Herzen, mit allem, was er ist. Und das ist so ansteckend, dass das ganze Volk mitjubelt. Und das ist doch herrlich. Der Geheilte folgt Jesus sofort nach und steckt das Volk an mit seiner Freude. Als meine Frau Christa und ich uns gestern über die Predigt unterhalten haben, fiel ihr die Heilung ihrer Mutter, also meiner Schwiegermutter Anne, ein. Sie wurde nach einem Gebet von Krebs geheilt. Komplett, vollständig, in einem Augenblick. Das war eine ganz erstaunliche Heilung. Und sie hat auch richtig, sie ging schon ein bisschen mit Jesus, aber das war gerade die Anfänge. Sie hat es noch nicht so ganz verstanden. Aber nach dieser Heilung hat sie richtig angefangen, Jesus nachzufolgen. Und sie hat Gott die ganze Zeit gelobt. Das war echt toll. Und das war für uns, war das so ein tolles Zeugnis. Und wir haben gesehen, wie sie geheilt ist. Wir haben gesehen, wie sie wieder neue Kraft bekommen hat. Sie war vorher, war sie alt und schwach. Also sie war noch gar nicht so alt. Sie war, ich weiß nicht genau wie alt, sie war so um die 60, Mitte 60 vielleicht. Aber nach dieser Heilung ist sie von Woche zu Woche stärker geworden, freudiger geworden. Sie ist total aufgeblüht und hat immer nur von Jesus erzählt. Ganz vielen Leuten hat sie von Jesus erzählt. Es sind viele Leute durch sie zum Glauben gekommen. Und unter anderem auch Christa und ich. Wir haben uns dann ein oder anderthalb Jahre danach, weiß ich nicht mehr genau, haben wir uns im August 1986 beide gleichzeitig zu Jesus bekehrt. Durch das Zeugnis. Weil meine Schwiegermutter durch ein Gebet geheilt wurde und weil sie das nicht einfach so hingenommen hat, sondern weil sie angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Weil sie Gott dankbar war, weil sie Gott gelobt hat und weil sie ein Zeugnis war. Und darum ist dieser letzte Satz, der Satz 34, Vers 34, der ist so wichtig. Denn bei einer Heilung, da geht es nie nur um den körperlichen Aspekt. Natürlich ist das Körperliche wichtig, deswegen betet man ja. Man will von irgendetwas befreit werden. Oder man will irgendetwas können, was man vorher nicht konnte. Ich habe zum Beispiel schon oft gebetet, dass ich mir besser Namen merken kann. Bis jetzt noch nicht mit großem Erfolg, aber also Gebete können in zwei Richtungen gehen. Entweder, dass man etwas kann, was man nicht kann, oder etwas, dass etwas weg ist, was man nicht mehr haben will. Aber es geht nie nur um diesen körperlichen Aspekt. Es kommt auch darauf an, was diese Heilung mit mir macht, was sie mit dir macht. Was tust du denn damit? Gehst du mit deinem alten Leben weiter? Oder bist du Gott so dankbar, dass du ihn dann erstmalig oder tiefer, intensiver, entschiedener nachfolgst? Weil das ist Gottes Ziel letztlich mit uns, dass wir in die Nachfolge kommen. Und diese Nachfolge, die wird, wenn es gut ist, immer intensiver. Wir lernen Jesus immer besser kennen. Und indem ich andere davon erzähle, was Jesus an mir getan hat, wächst auch mein Glaube wieder. Aber andere Leute können auch davon profitieren. Die können sich mitfreuen. Und das ist doch was Schönes, wenn ich für jemand anders eine Freude sein kann. Ja, oder? Ist das Quatsch, was ich erzähle? Ja, ich bin immer darauf aus, dass ihr ein bisschen mehr Reaktion zeigt. Ich stehe hier und erzähle die tollsten Sachen und ihr lächelt freundlich und ja, lass den Harry mal ein guter Mann sein da vorne. Ja, ja, das ist gut. Aber es ist doch wahr. Wenn Jesus was an uns tut, dann wäre es doch schade, einfach so weiterzugehen, wie ich bis jetzt gegangen bin, dann ist es doch gut, dass ich Gott danke und dass ich ihn ausführlich danke, dass mein Leben sich ändert, dass ich nicht da stehen bleibe, wo ich gestanden bin, als ich geheilt wurde oder als irgendwas anderes passiert ist, was Jesus in meinem Leben getan hat, dann ist es doch gut, sich mehr ab dem Moment auf Jesus zu besinnen, mehr nach seinem Willen zu wandeln, mehr die Freude Gottes, die wir ja im Herzen haben, die ist ja da. Guck mal in dein Herz rein, da ist Freude. Jesus hat da durch den Heiligen Geist Freude reingelegt. Wirklich. Muss man richtig reingucken, das ist da. Und Jesus möchte, dass das rauskommt. Es ist schön, dass wir Freude im Herzen haben. Aber es ist noch schöner, wenn die Freude rauskommt und andere Leute sehen, wie toll es ist, mit Jesus durch dieses Leben zu gehen. Ja, genau. Das ist die größte Freude, die es geben kann. Leute, das ist nicht irgendetwas. Das ist nicht so wie 1 Million im Lotto gewonnen. Was hat man schon davon? Es ist natürlich ganz nett, mal 1 Million zu gewinnen, aber was ist 1 Million verglichen mit dem ewigen Leben und die Herrlichkeit bei Jesus? Das ist doch nichts verglichen dabei. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass Jesus vor unseren Augen groß wird, dass wir seine Freude, seine Herrlichkeit immer mehr sehen und dass wir merken, wem wir dienen. Das ist unser Ziel. Und so kann jede Heilung von uns, für uns, ein Neuanfang sein. Denn Jesus ruft auch dich, so wie er Bartimäus gerufen hat. Lass uns im Moment still oder laut beten. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir hier in der Gemeinschaft der Heiligen zu dir kommen können, dass wir beten können, dass wir danken können, dass wir dich lobpreisen können. Und ich bitte dich darum, dass wenn wir gleich Lieder singen zu deiner Ehre, dass da ein Lobpreis zu dir aufsteigt, der dir eine Freude macht und die uns eine Freude macht. Und dass wir diese Freude, die in uns hineingelegt ist, dass die bleibt, dass das nicht nach dem Gottesdienst weg ist, sondern dass wir diese Freude beibehalten und dass sie uns durch die Woche trägt und immer wieder erneuert wird von dir. Danke für deine Freude, die in jedem von uns lebt. Amen.